Der wohl bekannteste Finanzratgeber zum passiven Investieren ist in die 6. Auflage gegangen. Umfangreich überarbeitet und erweitert. Ich bespreche das Buch mal für euch. Gerd Kommer wird manchmal als ETF-Papst bezeichnet und sein Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs als ETF-Bibel. Beides zusammen geht natürlich nicht, denn der Papst schreibt ja nicht die Bibel. Mit der Christenbibel hat das Buch etwas gemeinsam. Es enthält mehrere Evangelien, die ein und dieselbe Geschichte mit unterschiedlichen Facetten, Schwerpunkten und Perspektiven immer wieder neu erzählen. Bei Kommer ist es die Geschichte von den Leiden und dem Tod des Investierens in seiner aktiven Form und seine Wiederauferstehung als passive Variante. In einer Sache aber unterscheidet sich Kommers Opus Magnum sehr wohltuend von seinem historischen Vorbild. Erkenntnisquelle ist nicht die Offenbarung, sondern die Vernunft in Gestalt von Wissenschaft und kühler Analyse. Gerd Kommer lehrt, bei der Geldanlage auszunüchtern und wie ein wissenschaftlich orientierter Investor zu denken. Kein Autor von deutschen Finanzratgebern liefert so lange aktuelle Datenreihen und so überzeugende logische Ableitungen wie Kommer. Niemand argumentiert auf so breiter und neuer Forschungsgrundlage. Und niemand nimmt es so genau. Das hat mich zweimal während der Lektüre zum Schmunzeln gebracht. Das erste Mal, als Kommer sogar mit empirischer Forschung begründet, wie oft wir ins Portfolio schauen sollten, um den Stand zu überprüfen. Nämlich nur einmal im Jahr. Wie hat er das gemacht? Ja, ganz einfach. Er nimmt Daniel Kahnemanns Erkenntnis, dass uns ein Verlust doppelt so stark schmerzt, wie ein Gewinn in gleicher Höhe uns erfreut, und wertet aus, in welchem Intervall Gewinne mindestens doppelt so häufig sind wie Verluste. Würde man häufiger schauen als einmal im Jahr, dann fügte man sich, so formuliert Komma das unwiderstehlich, also Zitat, per Saldo emotionalen Schaden zu. Darauf muss man erstmal kommen. Das zweite Mal musste ich lachen, als Kommer seine Genauigkeit so ein kleines bisschen zum Fimmel ausbaut. An einer Stelle vergleicht er sein Weltportfolio mit einer Segeljacht. Also nimmt einfach eine klassische Metapher oder einen Vergleich eben. Und in dem Kontext sagt er, um zu zeigen, dass man auch Sicherheitsausrüstung braucht, die den Vortrieb eher hemmt, weil sie Gewicht erzeugt, aber die trotzdem wichtig ist. Dann nennt er also so ein paar Gegenstände für so eine Sicherheitsausrüstung an Bord einer Yacht. Und einer davon ist ein Rettungsboot. Und bei dem Wort Rettungsboot setzt er dann an das Wort die Fußnote Nummer 176. Was wird mich da jetzt erwarten? Ne? Habe ich so als aufgeregter Leser gedacht. Und unten auf der Seite steht es dann. Nämlich die Information, dass kleinere Segeljachten vielleicht doch über kein Rettungsboot im eigentlichen Sinne verfügen, sondern über irgendeinen Ersatz. Das ist die ganze Fußnote. Zum Glück hat er das klargestellt. Ja, also ohne diese Präzisierung hätte ich direkt 3 Sterne abgezogen. Das sind so die Momente, in denen man gerne einmal ein halbes Jahr mit Kommers Augen in die Welt sehen möchte, um danach so ins eigene Bewusstsein zurückzukehren und die Erfahrung zu verarbeiten. Man weiß aber auch, was wir an ihm haben, wenn wir sowas lesen. Die 6. Auflage, die jetzt erschienen ist, Anfang 2024, hat über 130 Seiten mehr als die 5., die davor schon, auch damals schon aktualisierte Ausgabe. Auffällig ist, dass sich das Inhaltsverzeichnis geändert hat. Es gibt eine etwas andere Struktur, die darauf schließen lässt, was dem Autor als Thema und Botschaft wichtiger geworden ist. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Änderung nennen, das ist auch müßig, aber es gibt so 2 bedeutende Neuerungen. Zum einen äußert sich Kommer jetzt lange über Investmentrisiko. Das hat jetzt auch ein eigenes Kapitel, das Risiko. Das tut dem Buch gut, da Risiko, Rendite und Liquidität die gedanklichen Schwerpunkte des rationalen Investors bilden und besonders die Risiken gut verstanden werden müssen, um von vornherein richtig zu handeln und im Fall ihrer Materialisierung nicht aufzugeben. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass alle Menschen reden ständig auch über Risiken und da ist ein Risiko und hier ist ein Risiko, aber kaum jemand macht sich den Facettenreichtum bewusst, den dieses Wort beinhaltet, gerade in Bezug auf die Geldanlage. Und viele sind, glaube ich, auch mit diesem Konzept Risiko, was ist das eigentlich? Nämlich das Risiko, sich eben ab und zu mal unvorhergesehen materialisieren muss, sonst wäre es kein Risiko mehr, dann könnte man es ja planen. Und gleichzeitig, dass wenn ein Risiko sich nicht materialisiert, dass das kein Beweis dafür ist, dass es gar nicht existierte. Das sind aber häufige Denkfehler. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man auch schon ein bisschen fortgeschrittener ist, sich dieses große, ausführliche und erhellende Kapitel über Investmentrisiko, ja, nicht nur das zu lesen, sondern es sich wirklich zu Gemüte zu führen, ja, also wirklich mal das einzuatmen und zu überlegen, ach ja, richtig, das ist eine wirklich, so umfassend muss man Risiko betrachten. Die zweite Neuerung, die im Inhaltsverzeichnis auffällt, ist, dass Factor Investing ein eigenes Kapitel bekommen hat. Vorher war Factor Investing einfach ein längerer Abschnitt in einem Kapitel über Indexing. Und dieses Kapitel über Factor Investing dürfte das umstrittenste des gesamten Buches sein. Für mich war es insgesamt eine Bestätigung, dass ich in meinem persönlichen Portfolio, habe ich hier im Podcast auch schon mal genannt, mein Portfolio, ich habe es auch in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs aufgeschrieben, das ist dieses 3-ETF-Portfolio, also dass ich in diesem Portfolio außer so ein kleines bisschen Size Factor, also kleine Unternehmen übergewichten und Political Risk Factor, also die Schwellenländer übergewichten, nichts weiter vom Factor Investing umsetzen möchte. Warum nicht? Die Datenreihen sind mir oft einfach nicht lang genug. Ich will immer eigentlich so 30 Jahre haben, das, gerade wenn man so eine bedeutende Änderung wie Factor Investing macht, da weicht man ja von der Diversifikation ein bisschen ab. Da will ich eigentlich immer 30 Jahre sehen, das erreichen diese Datenreihen oft nicht. Und manchmal sind sie auch nicht regional umfassend genug. Da gibt es dann manchmal nur so Teilmärkte. Das hat was damit zu tun, dass die Daten oft nicht vorhanden sind. Und oft finde ich die Datenreihen auch nicht so überzeugend, was die Rendite angeht und das Risiko angeht. Und die Begründung dort, wo mehr Rendite stattfindet oder geringeres Risiko, die sind gelegentlich für mich nicht plausibel genug oder wirken so ein bisschen wackelig. Ja, wenn da plötzlich dann die Informationseffizienz der Märkte eingeschränkt wird, wie Komma auch ganz klar sagt, wenn man sagt, vielleicht gilt sie da ja dann doch nicht, dann ist es so eine Irrationalität der Anleger, ja, lässt sich die nicht wegarbitrieren, ja, sie existiert schon länger, aber also ich finde das alles ein bisschen komisch. Ich will mal an einem Beispiel auch an einem Lieblingsfaktor von Gerd Komma, glaube ich, oder einer der Lieblingsfaktoren, und viele, wenn sie an Factor Investing denken, denken erstmal an diese Prämie, nämlich die Value-Prämie. Ja, der Value Factor. Komma zeigt in seiner Tabelle, die er da liefert, dass diese Value Prämie über 30 Jahre hinweg in der für Privatanleger umsetzbaren Messmethode eine kleine Unterrendite produziert hat. Von, ich glaube, 0,3 Prozentpunkten pro Jahr. Also die Value Prämie war keine Prämie, sondern es war ein Malus. Ja? Die hat über 30 Jahre hinweg geometrisch pro Jahr 0,3 Prozentpunkte Unterrendite gegenüber einem vergleichbaren Marktportfolio produziert. Marktneutralen Portfolio. Das finde ich relativ krass. Ja, das wiegt für mich auch so schwer, dass einzelne Intervalle innerhalb dieses 30-jährigen Zeitraums, also irgendwelche 10-Jahres-Intervalle, in denen der Faktor sichtbar wurde, wo also Value mal eine Überrendite produziert hat, was es ja eigentlich soll, langfristig, die können das dann auch nicht mehr für mich nicht retten. Ja, deswegen bin ich da war ich eigentlich, das war die einzige Stelle, wo ich echt irritiert war in dem Buch, dass Komma weiterhin so felsenfest von der Value-Prämie überzeugt ist. Die Begründung dafür, die er da liefert, muten, ist jetzt kein Hate-Speech, ja, aber die muten für mich ein bisschen wie Hoffen an. Nicht wie Beten, aber wie Hoffen. Ne? Also so ein bisschen Prinzip Hoffnung und hätte, wäre, könnte. Also das fand ich sehr seltsam. Aber ne, lest es euch das selbst mal durch. Denn eins ist, glaube ich, klar, das, was Komma über Factor-Investing schreibt, ist aktuell wohl das Beste, das man zu diesem Thema in deutscher Sprache finden kann. Ein eigenes Buch dazu erwarte ich mit großem Interesse. Ausrufezeichen. Souverän investieren mit Factor Investing. Herr Komma, wenn Sie zuhören, wie klingt das in Ihren Ohren? Machen Sie das doch mal. Souverän investieren mit Factor Investing. Ja, das Buch insgesamt erfüllt seinen Anspruch auch dem fortgeschrittenen Anleger. Ach, dazu muss ich vielleicht kurz sagen, das Buch hat einen anderen Untertitel. Vorher hieß es, war es ein bisschen konfrontativ. Da hieß es, glaube ich, so, wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen. Jetzt heißt es ein Investmentbuch für fortgeschrittene Privatanleger. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Komma in der Zwischenzeit ja sehr viele Bücher geschrieben hat, die so für vorgelagerte Kenntnisstufen geeignet sind. Er hat allein 2 Einsteigerbücher, die sich auch sehr lohnen. Ich habe die auch besprochen. Und diverse andere Bücher. Und dieses Buch hier ist eben so der Wälzer. Und der ist für fortgeschrittene Privatanleger. Ja, deswegen heißt es so, ein Investmentbuch für fortgeschrittene Privatanleger. Und diesen fortgeschrittenen Privatanlegern will dieses Buch etwas Neues sagen, etwas Neues erklären. Und das gelingt ihm auch. Das gelingt ihm grundsätzlich und es gelingt ihm auch in wichtigen Details. Etwa zur gesetzlichen Einlagensicherung. Vielleicht mache ich dazu noch mal irgendwann eine Folge, was Komma dazu sagt und wie er das so bewertet. Will ich auch mal ein paar andere Meinungen noch zu einholen. Aber es ist interessant, was er dazu sagt. Auch zum risikoarmen Teil des Depots. Der war bis jetzt immer tendenziell so mit Staatsanleihen, höchster Bonität, kurzer Laufzeit in der Heimatwährung des Anlegers. Und da war die ETF-Landschaft noch so ein bisschen bescheiden, finde ich. Man kann es abbilden, ist überhaupt kein Thema, aber es ist ein bisschen bescheiden. Und jetzt gibt Komma eben zum Beispiel auch, nennt er auch Unternehmensanleihen in einem Fonds, nicht einzelne Unternehmensanleihen. Und gibt da eben auch so Kriterien, die man anwenden kann, die also eine ähnlich niedrige Volatilität und auch ein ähnlich, vorsichtig gesagt, ähnlich niedriges Ausfallrisiko haben. Nennt dann eine Mindestzahl von 100 und maximal ein Jahr Laufzeit und so. Und dann ansonsten auch Investment-Grade-Bonität. Man sollte eben auch kein Währungsrisiko dort drin haben. Das ist ganz interessant, ja. Also für fortgeschrittene Anleger ist es ganz interessant, das zu lesen. Auch zum risikoreichen Teil des Depots gibt es wenige Neuerungen, aber so einige, die er so nennt. Beispielhaft zeigt er auch, wie man einfaches Multifactor-Investing mit einzelnen ETFs umsetzen kann. Der Teil ist ein bisschen kompliziert geschrieben, da muss man so ein bisschen rumrechnen. Da hätte es eine einfache Grafik, wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber immerhin, das ist auch eine Neuerung, glaube ich zumindest, wenn ich mich recht erinnere. Ja, zum Funktionieren der Wertpapiermärkte. Also ich fand auch die Beschreibung der Informationseffizienz der Märkte nochmal ein bisschen gelungener. Und wie gesagt, das Risikokapitel allgemein, das fand ich toll, dass er das so rubriziert und über Risiko so viel spricht. Denn fortgeschrittene Anleger müssen sich intensiv mit Risiken auseinandersetzen, auch wenn das ein unbeliebtes Thema ist. Ein Beispiel für diese Details, die man in dem Buch erfährt, wenn man auch fortgeschritten ist, und ich würde mich als fortgeschritten bezeichnen, das ist etwas, wo mich Komma direkt erwischt hat. Das habe ich, sage ich hier im Podcast, auch immer mal gerne falsch und auch in meinem Buch, in meinem eigenen Buch, stets, ja, kann man sagen, falsch drin. Und zwar, wir denken ja oft, wenn wir einen ETF auf den MSCI World haben und vielleicht noch einen auf den MSCI Emerging Markets, dass wir dann in 23 Industrieländern und 24 Schwellenländern investiert haben. Also, dass wir insgesamt so 47 Länder gestreut sind. Tatsächlich, dachte Komma, könnte es gut sein, dass wir sogar in über 100 Ländern gestreut sind. Warum? Weil es eben viele Länder gibt, deren Börsen entweder gar nicht vorhanden sind oder deren Börsen zu klein sind, um vernünftig sich listen zu lassen. Wenn da jetzt ein Unternehmen ist in diesen Ländern, was ja durchaus vorkommen kann, dass ich listen lassen möchte, dann wählt es dafür ein anderes Land. Und dann wird dieses Unternehmen für Indexzwecke diesem Land zugeordnet, dem es aber eigentlich gar nicht sitzt. Faktisch sind wir aber viel breiter diversifiziert. Das ist also eine gute Nachricht. Wir sind viel breiter diversifiziert, als wir es vielleicht denken. Das habe ich so noch nirgendwo gelesen. Kann sein, dass das irgendwo auch existiert als Botschaft. Aber ich habe es eben noch nirgendwo so gelesen und bin da eben in diesem Buch jetzt drauf gestoßen. Das ist nur ein Beispiel für diese Details, die ganz informativ sind, ganz nett sind und die dann eben dieses Quäntchen mehr Wissen sind, das einem beim Investieren helfen kann. Das Buch ist also nicht einfach ein guter Investmentratgeber, sondern Kommas Buch setzt Maßstäbe. Ohne Komma. Und speziell ohne dieses Werk, das jetzt seit über 20 Jahren in eben mehreren aktualisierten und erweiterten Auflagen erhältlich ist, stünde es mit der Vermögensbildungskompetenz der Deutschen bedeutend schlechter. Fast alle wissenschaftlich fundiert argumentierenden Finfluencer, mich ganz klar eingeschlossen, stehen vor allem auf seinen Schultern. Also Wenn Komma nicht diese Bücher, die er geschrieben hat, geschrieben hätte und auch die Blogbeiträge und auch den YouTube-Kanal in jüngster Zeit, ja, dann wüsste ich einfach so viel weniger über Geldanlage. Vielleicht wäre ich nie so tief und nie so schnell auf die richtige Spur gekommen. Ja, muss man ganz klar so sagen. Ich habe jetzt die dritte Auflage vom großen Komma gelesen und ich habe auch alle seine anderen Bücher gelesen, also die populären anderen Bücher, die ganz frühen, so die Buy and Hold Bibel oder so, die habe ich nicht gelesen. Und jedes Mal wieder ist das eine unglaubliche Erweiterung, eine unglaubliche Bereicherung fürs eigene Investmentwissen und fürs eigene Investmentkönnen. Klar, ne, der Dottore hat inzwischen Promi-Status und er genießt breite Anerkennung. Ich finde aber, dass seine Leistung für die Geldanlagekompetenz in Deutschland öffentlich noch nicht wirklich ausreichend gewürdigt wurde. Wie es sich für das beste Buch auf dem Markt gehört, ist es auch das teuerste. Da müssen wir mal drüber sprechen. Das kostet 35 Euro, 3 Euro mehr als die letzte Ausgabe. Ich sage es einfach mal freimütig heraus, bevor ihr einen Schock kriegt, wenn ihr dann darüber recherchiert. Wer schon was vom passiven Investieren versteht und sich wirklich hochaufmerksam tiefer versenken möchte, um sich restlos zu überzeugen und für die Schmerzen im Crash zu wappnen, der sollte das Hauptwerk, das ist ja das Hauptwerk von Komma, lesen. Diese Investmentbücher, die können eigentlich ehrlicherweise kosten, was sie wollen, wenn sie einem Anleger helfen, in die richtige Spur zu kommen und in dieser richtigen Spur auch zu bleiben. Mehr Wissen bedeutet, sich bei der Geldanlage innerlich dauerhaft zu festigen. Natürlich werdet ihr im Ergebnis, im Investmentergebnis, vermutlich das sehr ähnliche Dinge tun, wie ihr sie auch tut, wenn ihr Bücher lest, die kürzer sind und günstiger sind. Schamlose Werbung an dieser Stelle für mein eigenes Buch, klar. Gibt aber ja auch viele andere gute Bücher, die auch günstiger sind. Und am Ende läuft es immer irgendwie auf ein Weltportfolio mit ETFs hinaus und man soll irgendwie Buy and Hold machen, klar. Ja, und man soll das gemessen an seiner Risikotragfähigkeit den Aktienteil wählen. Nur auf 140 Seiten, wie es mein Buch hat, kann man eben nicht dasselbe sagen wie auf 550 Seiten. Und natürlich kann man auch nicht die aktuellsten Daten dann jeweils wählen. Natürlich kann man auch nicht jeden Zusammenhang darstellen. Und genau das ist aber manchmal hilfreich für fortgeschrittene Anleger, die eben nicht einfach nur mal eben schnell ihre Geldanlage regeln wollen, sondern die eben sagen, ich will es wirklich in der Tiefe verstehen. Und ich möchte auch gelegentlich mal nachschlagen zu einzelnen Themen, wenn sie mir nicht mehr ganz so geläufig sind. Auch dazu ist dieses Buch wunderbar geeignet. Das lohnt sich schon. Und da hätte ich persönlich jetzt überhaupt keinen Schmerz. Ich habe es jetzt natürlich umsonst bekommen vom Verlag. Herzlichen Dank an der Stelle zur Rezension. Aber ich hätte jetzt persönlich keinen Schmerz, damit auch diesen Preis einfach zu bezahlen. Letztlich kommt es eben darauf am meisten an, dass Bücher über Geldanlage einem das Richtige beibringen und einem einfach helfen, einem auch beistehen in schlechten Zeiten, dass man auf Kurs bleibt. Und dann darf man, wenn man dann einem das gelingt, darf man das beanspruchen, was dieses Buch im Titel ja seit über 20 Jahren verspricht. Souveränität. Souveränität. Die zahlt sich an der Börse ziemlich sicher aus. Habt ihr das Buch schon gelesen in der aktuellen oder einer früheren Auflage? Sagt mir mal, was ihr vom großen Komma, wie ich ihn ja manchmal nenne, vom großen Komma, also von den Hauptwerkkommas, haltet. Und ich freue mich drauf, das mal von euch zu hören. Macht was draus, bis demnächst und tschüss.